Ja, bevor ich gleich da auch in den Bericht hineinstarte, wir wollen ja auch nicht so viel Zeit verlieren, werde ich mich doch zunächst noch mal kurz vorstellen für die, die jetzt bis jetzt nur meinen Namen gehört haben. Und ja, ich weiß, man vergisst sehr schnell die Namen. Ich wiederhole noch mal Edmund. Ich glaube, das ist auch ganz gut, so dass man ihr mich da so auch duzt und ich das beim Vortrag jetzt zunächst auch so handhaben werde. Aber nachher werde ich sehr gerne jeden nachher wieder siezen, wenn ich so denke, dass er älter ist wie ich. Aber ansonsten, ja, ich glaube, das ist hier eine ganz herzliche Gemeinde. Ja, Edmund heiße ich, bin verheiratet mit Elina und wir haben gemeinsam 4 Kinder. Bei 2 haben wir gesagt, das wäre noch Arterhaltung, deswegen haben wir 4. Das heißt ja, vermehret euch. Genau, deswegen haben wir 4 Kinder im Alter, die sind etwas älter, zwischen 24 und jetzt 19 Jahren. Also, wer mich jetzt anschaut und denkt, Mensch, ja, so alt ist der gar nicht, der hat recht, ich habe sehr jung geheiratet, das ist so die Auflösung. Und wenn die Kinder älter werden, das ist richtig gut, ich kann es euch nur sagen, weil ich habe öfter mal mich so auf die Terrasse hingesetzt, besonders noch so vor 2, 3 Wochen, und meinem Sohn beim Rasenmähen zugeschaut. Das erfreut so einem das Herz. So. Ja, wohne im Kreis Ahrweiler, etwas über eine Autostunde von hier entfernt, wahrscheinlich so 1,5 Autostunden, wenn man gemütlich fährt, und bin noch in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Vor dem Hintergrund habe ich natürlich von meinen Eltern das von klein auf gehört. Ich bin hier mit ihnen schon im Kleinkindesalter umgesiedelt, aber ich habe von ihnen gehört, es gibt Geschwister dort in diesen Ostblockländern. Und diese Geschwister werden, wie wir es auch erlebt haben, so haben sie es mir gesagt, diskriminiert, bis teilweise sehr brutal verfolgt. Und das hat mich quasi so von jungen Jahren an begleitet. Wir hatten da regelmäßig auch bei uns in unserer Gemeinde Sprecher gehabt aus der verfolgten Kirche, die davon erzählt haben, was sie nicht alles erleben mussten, durchmachen mussten, über die Maßen beschwert waren und das nur aus einem einzigen Grund, weil sie von Jesus erzählt haben. Und da war mir das Herz schon in jungen Jahren quasi davon berührt, bewegt worden, und ich bin Gott dankbar auch über diesen Dienst von Open Doors, wie wir so hausintern sagen, so ein Sprachrohr für die verfolgte Gemeinde sein zu dürfen. Open Doors, warum es Open Doors gibt, wieso der Dienst angefangen hat, da habe ich eine Folie mitgebracht, und eben hat schon der Bruder vor mir, der Hermann, ja, der Bruder Hermann, nee, Hermann reicht, sonst denken nachher einige, der ist ein Mönch oder so, nein, also der Hermann. Ja, der Hermann, der hat das schon erzählt, da einiges hat er davon schon vorab an Infos gegeben. Und da geht es hier um diesen Holländer namens Anne van der Bijl. So hieß dieser junge Holländer. Und der hat gehört, 1955, also schon viele Jahre her, so für die meisten, also ich war da noch nicht mal geboren. Und da vor so einer langen Zeit, da hat er gehört, Mensch, es gibt Christen, besonders in den Ostblockländern. Und er hat gehört, da wurde der christliche Glaube ausgerottet. Und dann hat er sich gesagt, was für ein hartes Wort wird hier verwendet für Christen, die in diesen Ländern gelebt haben, als ob es sie gar nicht mehr gibt, völlig rausgerissen. Und dann hat er gesagt, wenn das stimmt, dann muss das unglaublich schwer für diese Menschen sein. Und ich will gucken, ob es die gibt und ob es diese Gemeinschaften, die Gemeinden dort gibt. Und er hat sich auf den Weg gemacht, ist damals vor über 60 Jahren in diese Ostblockländer gefahren. Und dann hat er diese Gemeinden aufgesucht, hat die Christen aufgesucht, hat festgestellt, ja, tatsächlich, es gibt sie. Und sie sind abgetaucht in den Untergrund. Manchmal haben sie sich in Wäldern getroffen, manchmal in Wohnungen, in geheimen Treffen. Und als er sie dort getroffen hat, eine seiner ersten Reisen, die er dorthin gemacht hat, und er trifft sie. Und dann war es wirklich dieses Bibelwort, was hier oben drüber steht, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Dieses Bibelwort, das er da morgens in seiner Zeit, die er mit Gott da zusammen in der Bibel gelesen hat und sich davon inspirieren ließ, wo er, ja, wie er es so nannte, die stille Zeit dort hielt, da war es dieses Wort, das ihm da ständig in Erinnerung immer wieder hochkam. Es hat ihn regelrecht angeleuchtet. Und das war dieses Wort, aufzuwachen und das zu stärken, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Und er hat festgestellt, da ist eine Gemeinde, die er dort vorgefunden hat, die durch Verfolgung ging. Diese Gemeinde ist sehr stark geschrumpft. Da waren weniger wie die Hälfte der Mitglieder nur noch zusammen. Und dann hat er gemerkt, das ist der Auftrag, den Gott gerade jetzt ihm gibt, dort in dieser Gemeinschaft. Und dann blickt er diese Geschwister an und er fragt sie, wie kann ich euren Glauben stärken? Und dann sagen sie ihm, weißt du, so haben sie ihn auch genannt, unter Geschwistern, besonders in Russland, lieber Bruder, haben sie ihm gesagt, weißt du, lieber Bruder, alleine, dass du dich auf den Weg gemacht hast aus dem Westen, aus Holland und bist hierher gekommen zu uns in unsere kleine Gemeinschaft, das hat uns schon so berührt und so gestärkt. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern, die sich um uns Sorgen machen, die fragen, wie es uns geht. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und er hat sich dann gefreut, Mensch, ich habe die Gemeinde dort gestärken können, alleine nur, dass ich dorthin gefahren bin und sie besucht habe. Und er hat sich dann auch verabschiedet, er wollte weiter zurückfahren. Und beim Abschied dann rief ihm aber ein alter Herr ihm noch hinterher und sagte ihm, aber lieber Bruder, wenn du noch mal wiederkommen solltest, könntest du vielleicht ein paar Bibeln mitbringen? Und dann hat er dann gefragt, ja, habt ihr denn keine Bibeln? Und dann musste er das feststellen. Und das hat er dann festgestellt und er hat das oft erlebt. Es gibt dann Berichte, wie er dort einen Gemeindeleiter dort getroffen hat, 20 Jahre lang eine Gemeinde geleitet. Und da hat er nur die ersten 10 Kapitel der Apostelgeschichte und den 2. Timotheusbrief gehabt. Und das hat er nur deswegen gehabt, weil seine Mutter das mal von Hand abgeschrieben hatte. Und da war diese Not der Geschwister, die war so groß, dass sie gesagt haben, wie gerne würden wir einen Psalm mal lesen, wenn wir in eine schwierige Zeit hineinkommen. Und ich könnte euch da viele Berichte von Menschen bringen, die lange Zeit im Gefängnis waren, verloren sich dort gefühlt haben, oft in Isolationshaft für viele Jahre. Und die rauskamen, das Wichtigste und das Sehnsüchtigste, mehr als ihre eigenen Verwandten zu sehen, war ein Bibelwort in ihren Händen zu halten und das zu lesen. Weil das hat sie stärker getröstet als alles andere. Und diese Sehnsucht hat Bruder Andrew da entdeckt und gemerkt und hat er gesagt, ich werde mich auf den Weg machen, werde ihnen diese Bibeln bringen. Und wie gesagt, die Bibel, die war ein verbotenes Buch, die konnte man nicht so einfach dort in dieses Land reinbringen. Und er musste diese Bibel reinschmuggeln. Und der Dienst, der fing an mit diesem hellblauen VW Käfer, hat dort angefangen, diese Bibeln dort reinzupacken, konnte sie nicht so gut verstecken. Und er hat auch festgestellt, Grenzsoldaten, und so wie ich das oft von Schmugglern gehört habe, die schlimmsten waren an der ehemaligen DDR, die Grenzsoldaten dort, die waren wirklich sehr akribisch. Die sind manchmal hingegangen und haben so einen Handbohrer genommen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas noch kennt, Handbohrer kennt. Ja, einige nicken, ja, für die Jüngeren, nein. Okay, heute Akkuschrauber, naja, früher Handbohrer. Und dann ist man wirklich durch die Innenverkleidung, hat man durchgebohrt, hat den Bohrer rausgezogen, um zu schauen, hat sich da Papier drum gewickelt. Und dann, wenn da Papier drum war, hat man das manchmal wirklich auseinandergezogen, um zu schauen, waren da Buchstaben drauf. Also man war wirklich sehr genau, um rauszukriegen, ob da irgendwas geschmuggelt wurde. Und Bruder Andrew hat dann ein Gebet gesprochen, bevor er diese Grenzen immer überquert hat. Und dieses Gebet hat er dann auch genannt, das war mein Schmugglergebet, so hat er es genannt. Und das war eigentlich sehr einfach. Es war, Herr Jesus, vor 2000 Jahren, als du hier auf der Erde warst, da hast du die blinden Augen sehend gemacht. Heute bitte ich dich, lass die sehenden Augen blind für das sein, was ich dabei habe, für diese wertvolle Fracht. Und er hat dann erzählt, wie Gott wirklich seine Gebete erhört hat. Und er hat dann diesen Dienst auch deswegen Open Doors genannt, weil er gesagt hat, verschlossene Türen werden durch Gebet geöffnet. Deswegen Open Doors, offene Türen. Ja, ich habe Bibelwort ausgewählt heute aus der Apostelgeschichte 12 und da die Verse 1 bis 17, das würde ich gerne lesen. Ganz kurz, okay. Und hier beginnt es dann und hier heißt es, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, Ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Aha, okay. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Mal gucken hier. Ja. Ich habe das hier nicht so eingeteilt. Petrus aber fuhr fort zu klopfen und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Ein längerer Abschnitt, den wir hier eben gelesen haben, über den Jünger, über den Apostel Petrus und Jakobus. Und wenn wir uns hier in diesen Abschnitt hineindenken oder auch schauen, wie die erste Gemeinde da so entstanden ist, zu Pfingsten, eine Predigt von Petrus und 3000 Menschen werden zur Gemeinde hinzugefügt, die Gemeinde Jesu, sie wächst. Dann ein Mensch, der von Geburt an gelähmt ist, 39 Jahre alt, wird geheilt, weil Petrus ihn im Namen Jesus anspricht. Und dann sehen wir, Gemeinde Jesu wächst. Und gleich in den ersten Kapiteln, die dann folgen, sehen wir, da gibt es Menschen, Widersacher, die wollen nicht, dass diese Jünger weiter von diesem Jesus sprechen. Und wir sehen, sie werden vorgeladen, sie werden eingeschüchtert, sie werden bedroht, sie werden ausgepeitscht. Sie werden ins Gefängnis geworfen. Hier ist Petrus zum zweiten Mal schon im Gefängnis. Und auch da gab es schon ein Gefängnis, das durch den Engel geöffnet wurde und die beiden befreit wurden. Und direkt am nächsten Tag stehen die beiden wieder am Tempel, auf dem Marktplatz dort und predigen Jesus. Also es waren wirklich Männer mit brennendem Geist. Die haben sich nicht aufhalten lassen. Und das ist auch immer wieder eines der Gründe, warum Gemeinde Jesu verfolgt wird. Das ist nicht, weil diese Menschen irgendwie kriminell sind, weil sie unverschämt sind, weil sie taktlos sind. Nein, sondern es gibt nur einen einzigen Grund. In unserem Fall gab es diesen Grund. Es waren Menschen, die von Jesus gesprochen haben, die von ihm gezeugt haben, die anderen davon erzählt haben, von dem, was sie mit ihm erlebt haben, was sie gesehen, was sie gehört haben. Und das war dieser Grund, warum hier in unserem Fall Jakobus enthauptet wurde, mit dem Schwert getötet wurde und Petrus hier ins Gefängnis gelegt wurde. Und das auch aus diesem einen Grund, um ihn zu töten. Also Herodes, er hat hier wirklich wie ein orientalischer Despot gehandelt. Er war hier nicht mehr Pilatus unterstellt und er hat gemerkt, das gefällt dem Volk. Und so hat er dann der Versuch der Gemeinde, ihre Leiter zu berauben und hat sie hier hinrichten lassen. Petrus wollte hinrichten lassen. Das ist mein erster Punkt, dass Gemeinde Jesu verfolgt wird. Ich habe es eben ein bisschen so aufgezählt, die erste Gemeinde fing an und ja, wurde verfolgt. Jesus hat sich schon darauf vorbereitet, er hat gesagt, wenn die Welt mich hasst, wird sie auch euch hassen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das aus diesem einen Grund auch, ich denke, das ist auch immer ein Grund, warum heute viele Christen verfolgt werden, weil Jesus diesen Anspruch hatte, dass er gesagt hat, dass ich bin der Weg und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und jeder Mensch auf dieser Erde, er braucht den Erlöser. Und das wollten diese Menschen, die damals sie verfolgt haben, die wollten das nicht zugeben, dass sie auch diesen Erlöser brauchten. Der Hohe Rat, wie es dort so heißt, die Stimmung da im Volk gemacht haben, das waren die Ersten, die Gemeinde Jesu verfolgt hat. Und wir sehen das, wie dann auch die, wie wir das in diesem Abschnitt auch gelesen haben, Petrus und Jakobus im Gefängnis, so können wir das auch von den anderen Jüngern, auch in der Kirchengeschichte nachlesen, wie alle von diesen 11 übrig gebliebenen 10 den Märtyrertod erlebt haben, erlitten haben. Und wenn man dann wirklich über alle Jahrhunderte, ich spanne mal ganz schnell so einen Bogen, wirklich durch jedes einzelne Jahrhundert kann man hindurchgehen, sehen, die Gemeinde Jesu wird verfolgt. Und dann sieht man dann auch so über die Hugenotten, die Salzburger Christi, wie sie nicht alle hießen. Und dann schauen wir ins Jahr 2000 und so sieht heute die Verfolgung in der Welt aus, im 21. Jahrhundert. Hier eine Karte, eine Weltkarte mit unterschiedlichen Rottönen eingefärbt, da wo das Rot am dunkelsten ist, da ist die Verfolgung am stärksten. Und hier sieht man auf Platz 1, hier unterhalb von China, Nordkorea, ein Land, wo Christen am stärksten verfolgt werden. Und wir können dann so Länder, vielleicht nenne ich mal ein paar Länder, hier Somalia, hier am Horn von Afrika auf Platz 2, auf Platz 3 ist es hier in Zentralasien, Afghanistan, auf 4 Pakistan, dann 5 der Nordsudan, 6 Syrien, 7 Irak, 8 Iran, auf 9 der Jemen und auf 10 Eritrea. Und nachher werden wir noch einiges mehr, werden noch einen Videoclip dann zu Eritrea dann sehen und auch für dieses Land heute beten. Denn dieses ist ein Land, das ausgewählt wurde im weltweiten Gebetstag, wo Christen da zusammen für dieses Land ganz intensiv beten. So sieht Verfolgung aus. Was hat Gemeinde Jesu in der Verfolgung getan? Ich denke an Apostelgeschichte 4, da wo die Aposteln eingeschüchtert wurden. Was war das Erste, was sie gemacht haben? Es war, sie haben sich zusammengetan und haben gebetet. Und ich finde dieses Gebet auch so unglaublich. Sie haben nicht gebetet, ja Herr, bewahre uns vor diesen ganzen Verfolgern. Nein, ihr Gebet ging in eine ganz andere Richtung. Sie haben darum gebetet, dass Gott sie mutig macht, sie kühn macht, wirklich das Evangelium freimütig, so haben sie es dort, so heißt es dort in der Schlachtübersetzung, das Evangelium zu verkündigen. Und das war das Gebet, das sie gebetet haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, auch dort, wo die Gemeindeleiter Jakobus und der Petrus hier im Gefängnis waren, in unserem Text, dass sie da auch genau in diese gleiche Richtung auch gebetet haben. Natürlich haben sie für den Petrus gebetet, aber ich glaube, es war wirklich dieses Gebet, dass sie auch da vielleicht auch um Weisungen für die Zukunft gebetet haben, dass wirklich Gott ihnen auch da neue Gemeindeleiter schenkt oder ihnen den Gemeindeleiter zurückbringt. Aber es war sicherlich ein Gebet, worum es ging, wirklich, dass das Wort Gottes sich dort in ihrer Region ausbreitet. Gemeinde betet. Ich hatte hier ein Beispiel von einer Frau, Helene Behane ist ihr Name, und sie hat 30 Monate in so einem Schiffscontainer verbringen müssen. Der Grund war, sie hatte eine CD gemacht, eine Musik-CD, wo sie Gospelmusik draufgesungen hat, und das hat sie verteilt dort in Eritrea. Das ist schon 15 Jahre her, und das kam dann dort, jemand hat das entdeckt, und dann wurden ganz gezielt diese Gemeinschaften aufgesucht und sie wurden alle inhaftiert. Oft werden ganze Gruppen dann inhaftiert und kommen dann ins Gefängnis. Es gibt dort unterschiedliche Arten von Gefängnis, alle in ganz schwierigen und schlimmen Zuständen. Und Helene kam in ein Gefängnis, das war quasi ein Container, ein Schiffscontainer. Auf dem Bild sieht man den hellblauen Schiffscontainer. Das ist nur ein Beispiel. Sie war in einem ähnlichen Container untergebracht. Und dort wird das am Tag wirklich extrem heiß in so einem Container. Wenn man das sich vorstellt, da sind Temperaturen von über 50 Grad drin. Und in diesem Container, da werden über 60 Menschen reingestopft. Und diese Menschen, es gibt Menschen, die regelrecht durchdrehen, weil es dort so eine extreme Hitze ist, keine Luft ist. Es gibt eine kleine Öffnung, alle wollen durch diese Öffnung irgendwie Luft bekommen oder auch was rausschauen können. Und jeder, der da rausschaut, der wird dann sofort rausgeholt. wird dort gefoltert, wieder reingetan und deswegen versucht man dort einfach die Zeit irgendwie durchzuhalten. Es gibt dann bestimmte Zeiten, wo man rausgelassen wird, also eine extreme Zeit, die diese Frau dort durchleben musste und das über 30 Monate. Sie ist eigentlich nur deswegen freigekommen, weil man sie zum Sterben nach Hause geschickt hat. Sie konnte dann aus dem Land fliehen und wir konnten dann davon erfahren, wie dieses Regime Christen so brutal behandelt und eigentlich ein Regime, was ja auch die orthodoxe Kirche ganz offiziell zulässt und trotzdem besonders die Pfingstkirchen ganz brutal verfolgt. Und oft haben wir dann gehört von Gemeindeleitern, von Christen, die inhaftiert wurden, ihnen wurde einfach nur ein Zettel vorgelegt und man hat ihnen gesagt, unterschreibt das, dass ihr euren Glauben absprecht, unterschreibt diesen Brief und ihr seid sofort frei. Und die Christen weigern sich, das zu tun. Helena hat so lange sich geweigert, bis sie dann letztendlich fast daran gestorben ist. Und das, was sie am Leben auch erhalten hat, das hat sie auch immer wieder da gesprochen, das waren Bibelverse, die sie immer ausgesprochen hat. Es gab dort regelrecht wirklich eine Kommunikation unter den anderen Gefangenen. Es gab unterschiedliche Container, die da standen. Und man hat sich dort so kleine Bibelverse auf Zettel aufgeschrieben, hat die Zettel dann so zusammengetan und hat sie dann, gibt es dort häufig Katzen, die da umherliefen, hat sie so berichtet. Und man hat dort diese Zettel in diese Katzenhaare versteckt. Und die Katze, die geht ja dann von einem zum anderen, wo auch immer hin sie dort geht und so konnte man ein wenig Kommunikation aufrechterhalten, bis das dann auch irgendwann entdeckt wurde. Aber das war das, was sie sagte letztendlich, was ihr das Leben gerettet hat. Das waren immer diese Verse aus der Bibel, die ihr Mut zugesprochen haben, aber auch ganz besonders Berichte von Christen, die durch schwerste Verfolgung, durch schwerste Folter gegangen sind. Auch diese Berichte, als sie an sie gedacht hat, hat es sie dort durchgebracht. Und natürlich auch, dass sie wusste, es gibt eine Gemeinde, die für sie betet. Gott hat eingegriffen und da könnte ich euch so viele Berichte erzählen. Wir lesen das hier im Lukas-Evangelium. Die Gemeinde betet und was geschieht? Ein Engel kommt. Er kommt in dieses Gefängnis rein. Wir lesen, die Ketten fallen von Petrus ab. Und er steht auf, der hat einen guten Schlaf gehabt, ja, das ist auch ein Geschenk, dass man da gut schlafen kann. Der haut ihn in die Seite und sagt, hey, komm, steh auf, geh raus. Und er steht dann auf, er geht raus. Gott greift hier sehr spektakulär ein. Und da könnte ich euch auch erzählen, dass dieser Lukas, der das aufgeschrieben hat, dieses Evangelium oder diese Apostelgeschichte, der ja diese Apostelgeschichte ja auch nicht mit einem Punkt beendet, sondern eigentlich mit einem Doppelpunkt, dass diese Geschichte auch weitergeht. Und so sieht man das auch. Erst Ende letzten Jahres war ich in Indien gewesen und ich habe ungefähr so 15 Pastoren, Gemeindeleiter, Evangelisten, aber auch ganz normale Christen interviewt. Und ich kann mich gut erinnern, da war ein Gemeindeleiter, ein junger Mann, 26 Jahre alt, und der hat mir dann erzählt, dass es gab in seinem Dorf immer Menschen, unter den Hindus, die ihm gesagt haben, pass auf, wir wollen nicht, dass du hier Gottesdienst weiter durchführst. Wir wollen unser Dorf hinduistisch, es soll hinduistisch bleiben. Und sie haben gemerkt, dieser junge Mann hat immer mehr Zulauf. Und der hatte diesen Zulauf deswegen gehabt, weil es da wirklich ein Mädchen gab, das extrem behindert war und wurde zu vielen unterschiedlichen Hindu-Priestern gebracht, zu buddhistischen Mönchen gebracht. Und die haben alle sie gesegnet, gebetet und nichts hat geholfen. Und dann bringen sie die zu diesem jungen Pastor und er betet ein Gebet. Und dieses Mädchen, das wurde auf dem Ochsenkarren dorthin gebracht, weil es selbst nicht laufen konnte, es steht auf einmal auf und ist gesund. Dieser Pastor hat selber uns gesagt, ich habe vorher und nachher sowas nie in meinem Dienst erlebt. Aber in dem Moment ist dieses Mädchen wirklich aufgestanden und Menschen kamen immer weiter in meine Gemeinde. Das hat das ganze Dorf gegen mich gebracht, weil immer mehr Zulauf kam und die Hindu-Priester gemerkt haben, dass die Einnahmequellen von den Leuten immer weniger wurde. Was haben sie gemacht? Sie sind dann gekommen zu diesem jungen Mann. Eines Tages haben einen ganzen Mob gegen sie aufgebracht und er kam aus dem Gottesdienst raus. Man hat hinter ihm die Tür verschlossen, die Gemeinde konnte nicht raus und man hat angefangen, auf ihn zu fluchen, ihn zu beschimpfen. Und dann sagt er, und dann haben einige ihre Flipflops ausgezogen und haben angefangen, auf mich damit zu schlagen. Und Das wurde immer schlimmer. Dann kamen einige, haben Bambusstöcke geholt, haben auf mich eingeschlagen. Und ich dachte, das war jetzt das Ende meines Dienstes. Ich konnte nur ein Gebet sprechen und ich habe nur gesagt, Jesus, hilf mir oder nimm mich zu dir auf. Und das war dieses Gebet, was er gesprochen hat, ganz kurz. Und er sagt, in demselben Moment hörte auf, jeder ihn zu schlagen. Und er verstand nicht, was jetzt passiert ist. Und dann blickte er hoch und er merkte, die schlugen sich alle gegenseitig. Und er sagte, ich bin auf allen Vieren zwischen den Beinen rausgeklettert, bin aufgestanden und bin nach Hause gegangen. Und keiner folgte mir. Und er sagte, Gott hat hier eingegriffen, die Gemeinde dort drin, die hat für mich gebetet, aber ich hier draußen habe es erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Und Gott ergreift ein, er greift sehr real ein, da könnte ich noch mehr erzählen, aber ich muss mal schnell schauen. Ja, wir müssen ja noch ein Video gucken, ich gehe mal weiter, aber das war auch ein ganz interessanter Mann für uns, der Pastor Rami aus Syrien. Nur ganz kurz, das, was er dort erlebt hat, war, dass Gott ihm sehr deutlich gesagt hat, vor 5 Jahren hat er ihm gesagt, weißt du, bleib hier in Syrien. Und er lebte gerade in einem Gebiet, das Staatsgebiet war, wo der IS aber ständig versucht hat, durchzubrechen, weil er strategisch wichtig war. Ein kleiner Streifen. Und er sagte, und dann sagt Gott zu mir, bleib da mit deiner Familie, mit seinen 2 Töchtern. Und dann hat er gesagt, aber so ist der Glaube. Gott spricht und du gehorchst. Das ist ganz einfach. Das war seine Botschaft an uns auch. Er hat gesagt, simply faith, einfach nur glauben. Und dann hat er gesagt, ich habe einfach diesen Glauben gelebt, habe gesagt, ich werde das tun, was Gott sagt. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich erlebt, wie es ganz gezielte Raketenangriffe auf meine Kirche gab. Über 500 Angriffe, ganz gezielt. Und er sagt, die Kirche steht immer noch, sie ist noch nicht mal beschädigt worden. Und er lebt in einer Zeit, wo er dann sagte, es ist aber nicht ein Leben, was man so leben kann, wie man sagt, von Tag zu Tag. Wir leben hier von Minute zu Minute. Die Beispiele, die er uns gebracht hat, war, eine Bombe kommt genau in dem Moment runter, genau in dem Moment, wo seine beiden Töchter nach Hause kommen. Und er in seiner Predigtvorbereitung in seinem Büro saß und wahnsinnig vor Sorgen schon wurde, rennt die Treppe runter, nimmt die Türklinke in die Hand, in seinem Kopf Bilder von zerfetzten Körper seiner Kinder. Wahnsinnig vor Sorgen. In dem Moment erinnert ihn der Heilige Geist am Psalm 91. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Das haben wir heute gesungen. Und das waren andere Verse aus diesem Psalm. Wenn der Pfeil am Tag fliegt, er wird dich nicht treffen. Wenn 1.000 zu deiner Linken fallen, 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Und er sagt, in dem Moment kam Ruhe in seine Seele. Und er öffnet die Tür und 2 Minuten später tauchen auf einmal seine Töchter auf. Sie leben. Und er fragt sie nur, warum seid ihr heute später gekommen? Und sie sagen ihm nur, da war ein Mann nach der Schule, der hat uns so viele Fragen gestellt, wir haben sie ihm nur beantwortet. Das ist der Grund, warum wir heute ein bisschen später nach Hause kamen. Gott greift ein in der Zeit, selbst in Kriegen. Petrus, wir haben es hier gelesen, am Ende des Verses, von der Apostelgeschichte 12, den letzten Vers, den ich da gelesen habe, dass er dann gesagt hat, wo er dann in die Gemeinde endlich reinkam. Das ist für mich auch interessant. Er kommt dann zur Gemeinde und er findet sie im Gebet vor. Was kann es Schöneres geben? Der geht auch nicht zu Hause. Er geht wirklich dahin, wo Gemeinde sich trifft und wird dann eingelassen. Und dann natürlich sagt er, seid mal alle still, ich will euch etwas erzählen. Erzählt von seiner wunderbaren Befreiung. Und dann sagt er hier am Ende, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Einige sagen, er will, dass Jakobus, der Halbbruder des Herrn, der Bruder von Johannes, der ja mit ihm die Gemeinde dort, die Säule der Gemeinde in Jerusalem war, wurde ja getötet, dass dieser Halbbruder des Herrn, vielleicht war das eine Einladung, dass er herkommen soll in die Gemeinde. Aber ihm war es hier auch ganz wichtig, dass er davon erfährt, dass hier gerade in Jerusalem, da gerade, wo sie sind, dass da die Verfolgung im vollen Gange zugange ist. Warum wollte er, dass sie davon erfahren? Ich glaube, es ist auch gut, vorbereitet zu sein auf Verfolgung. Ich denke mir, wenn ich mir das Bild so vorstelle, das sind so 2 Boxer, die aufeinander losgehen und wenn sie dort aufeinander dann einschlagen und der eine Boxer, der boxt dem einen in den Magen oder in die Bauchgegend, und der ist vorbereitet, der spannt seine Muskeln an, dann trifft der Schlag ihn nicht wirklich, denn er hat ihn erwartet. Aber wenn er seine Bauchmuskeln loslässt, dann geht der Schlag voll ins Innere rein und es kann ihn umhauen. Er kann den Kampf verlieren. Deswegen war es vielleicht wie Petrus wichtig, Jakobus zu informieren, es gibt hier Verfolgung, es gibt hier extreme Verfolgung und er wollte, dass Jakobus informiert wird. Auch das wollen wir mit unserem Dienst, das wollen wir tun. Wir wollen informieren über Verfolgung, die dort stattfindet und wir wollen darüber auch darüber sprechen, über die Gemeinde, die in dem Moment sich für den Petrus verwendet, indem sie für ihn unablässig gebetet hat. Und das ist wirklich etwas, wo ich immer mehr auch selber merke, wie wichtig Gebet ist. Wie wichtig das Gebet ist, um sich daran zu erinnern, an die verfolgte Gemeinde. Ich kann mich gut erinnern an den Gemeindeleiter von meinen Eltern. Ich war dort eingeladen geworden, habe dort darüber gesprochen, über Christenverfolgung. Und dann hat er mir dann erzählt, bereits im Rentenalter erzählt er mir, als ich selber Jugendlicher war, wir hatten in der Sowjetunion ständig, wussten wir um Geschwister, die im Gefängnis sind. Für uns war das selbstverständlich, dass wir bei jedem Tisch essen, dass wir ein Tischgebet sprechen für die verfolgten Geschwister. Und dann erzählte er und dann sagte er, und dann sind wir schon 2, 3 Jahre war ich hier im Westen, mittlerweile ist er über 30 Jahre jetzt hier schon in Deutschland. Und dann hat er gesagt, und dann auf einmal haben wir das gemerkt, wir haben vergessen, für die verfolgten Geschwister zu beten. Aber die sind immer noch verfolgt, die sind immer noch im Gefängnis. Und dann hat er gesagt, deswegen bin ich dankbar, dass du hierher gekommen bist. Und ich war in der Gemeinde immer alle 2 Jahre einmal und habe darüber berichtet, um das wach zu halten. Und genau das, ich war jetzt hier ein paar Jahre nicht gewesen, aber genau das ist eigentlich das, was wir machen wollen. Und das ist uns wirklich in unserem Herzen auch, wenn man dort in der verfolgten Gemeinde unterwegs ist, da lernt man eine Sache sehr schnell kennen. Da sind Geschwister, die sind manchmal nicht fähig gewesen, die Lasten zu tragen, die sind völlig traumatisiert, sind zerbrochen. Aber eine Sache wissen sie, was ihnen hilft. Und das ist, wenn andere Menschen für sie beten, wenn sie sich für sie verwenden. Weil das ist das, was sie letztendlich rausbringt, was sie aufhilft. Und deswegen ist das auch eine gute Gelegenheit, heute das zu tun, auch für diese Gemeinde in Eritrea zu beten, wenn wir gleich den Videoclip sehen. Und wer da weiter auch in Verbindung bleiben will mit der verfolgten Gemeinde, ich habe ein paar Hefte heute verteilt auf einigen Sitzplätzen, die sehen so aus. Und da in der Mitte von diesen Heften, da gibt es einen Gebetskalender, den kann man einfach so rausnehmen. Man kann den aufschlagen und dann sieht man dann für den 12., für den Sonntag, gibt es ein ganz konkretes Gebetsanliegen von einem jungen Tunesier, der wegen seinem Glauben von zu Hause vertrieben wird und der jetzt nicht weiß, wo er bleibt, wie er überleben soll. So ein kurzes Anliegen, dass man in einer Minute beten kann und da kann man daran erinnert werden, indem man sagt, ich möchte mit diesen Geschwistern in Verbindung bleiben. Das Geld, das könnt ihr hier überall hinspenden, uns geht es da gar nicht drum. Uns geht es wirklich um dieses Anliegen, was die Geschwister uns immer wieder sagen, betet für die verfolgte Gemeinde. Und dafür nehmt die Hefte mit, ich habe auch ein paar draußen liegen und nutzt diesen Gebetskalender. Vielleicht könnt ihr es in eurem Hauskreis einbringen, dass ihr einmal in der Woche dieses Anliegen mit reinbringt. Oder welche Art und Weise es auch immer gibt. Wichtig wäre mir, dass ihr da in Verbindung bleibt. Und wer da möchte, auch ständig dran erinnert werden, der kann das machen, indem er hier hinten gibt es so eine Karte, die ist normalerweise lila. Und dann steht so, kann man seine Adresse eintragen. Draußen habe ich eine Plastikbox. Da könnt ihr diese Karte einwerfen und ihr bekommt das monatlich zugeschickt. Das ist wie so ein Wecker, der dann klingelt und erinnert, hier ist es, gibt eine Gemeinde und hier gibt es Gebetsanliegen. Sehr konkrete Berichte, wie vom Pastor Rami, von vielen anderen in der heutigen Kirche. Und jetzt würde ich gerne das Video gucken und dann Pastor Christian wird uns dann in die Gebetsgemeinschaft leiten. Dankeschön.